Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Ich bin dann auch sehr viel schärfer ins Gericht gegangen. Ich habe das nicht Pinocchio-Presse genannt, sondern ich habe das mal, Entschuldigung, gnädige Frau, Reschke-Fernsehen genannt. Reschke-Fernsehen genannt. Reschke-Fernsehen genannt.
Heute Nacht um 23:55 erstmals in der ARD die neue Late-Night-Show von Anja Reschke. So fängt sie an mit einem Zitat von Alexander Gauland, mehr dazu später. Der iranische Filmemacher Jafar Panahi ist seit gestern im Hungerstreik. Im Gespräch dazu die Berlinale Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek. Wir schauen nach Hamburg, wo 2 Tage lang über die vergangene Documenta diskutiert wurde. Es geht weiter nach Stuttgart zum Eklat-Festival, einem 5-tägigen Overkill der zeitgenössischen Musik. Und schließlich nach München. Die Kunsthalle widmet sich mit Blumen in Kunst und Kultur. Ein Kunstwerk ist aus einer gewaltigen Sammelaktion hervorgegangen. Das alles also in der kommenden Stunde hier bei Fazit. Seit gestern befindet sich Jafar Panahi im Hungerstreik. Der iranische Regisseur will weder essen noch trinken, bis er aus der Haft entlassen wird. Ich werde dabei bleiben, erklärte er via Instagram, bis mein vielleicht lebloser Körper aus diesem Gefängnis befreit ist. Panahi sitzt wie mehrere Filmschaffende seit Juli in Teheran eine mehrjährige Gefängnisstrafe wegen Propaganda gegen die Regierung ab. Inhaftiert ist unter anderem auch der Berlinale-Gewinner Mohammed Rasulov. Und bei der Berlinale war Panahi in den vergangenen Jahren ja auch immer wieder mit seinen Filmen vertreten, bekam zum Beispiel 2015 für Taxi Teheran den Hauptpreis. Vor der Sendung habe ich mit Mariette Rissenbeek gesprochen, Berlinale Geschäftsführerin. Guten Abend.
Guten Abend.
Frau Rissenbeek, gibt es in diesen Tagen zwischen der Berlinale und Panahi bzw. seiner Familie irgendeinen Kontakt?
Wir hatten Kontakt zu seinem Anwalt, aber das war nicht seit gestern. Also seitdem die Neuigkeit von gestern kam, dass er in Hungerstreik gegangen ist, haben wir noch nicht wieder weder mit Familie noch mit seinem Anwalt sprechen können. Aber wir haben regelmäßig sowohl mit Rasulov wie auch mit nahen Personen von Panahi immer wieder Kontakt, weil das doch immer Themen sind, die rüberkommen und man uns immer wieder bittet, auch Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken.
Was wissen Sie denn über die Hintergründe? Eigentlich sollte er doch morgen aus der Haft entlassen werden.
Ich habe auch nur die Erklärung, die er selber veröffentlicht hat, gelesen, die dann von einer Verwandte übersetzt wurde. Daraus ergibt sich, dass offensichtlich man nicht vorhatte, ihn wirklich freizulassen und er nicht die Möglichkeit gesehen hat, aus dem Gefängnis rauszukommen und zu diesem sehr drastischen Mittel nun gegriffen hat, um auf diesen Missstand hinzuweisen.
Es ist ja auch ein Protest gegen die Inhaftierung, eine, die nach iranischem Recht eigentlich schon verjährt war, aber es passierte ja nichts. Stattdessen füllen sich die iranischen Gefängnisse mit widerständigen Bürgerinnen und Bürgern, die gegen das Regime protestieren. Ist das, Mariette Rissenbeek, eigentlich auch Thema auf der Berlinale, die ja in Kürze beginnt?
Das ist sicher ein großes Thema für uns. Wir haben ziemlich viele Filme, die von iranischen Filmschaffenden gemacht wurden. In der Regel oder sehr oft sind das Filmschaffenden, die nicht im Iran mehr wohnen, sondern außerhalb des Landes arbeiten. Wir haben aber auch Filme von Filmschaffenden, die noch im Iran wohnen und wo wir gerade hören, dass es sehr schwierig ist, ein Visum zu bekommen zum Beispiel. Also es bleibt eine sehr fragile Situation für alle Filmschaffenden, ob sie nun im Iran wohnen oder nicht.
Und Panahi hat sich ja auch einen Namen gemacht hier bei uns, hier bei der Berlinale, mit seinen doch recht politischen Filmen auch, ne?
Ja, das ist auf jeden Fall erstaunlich, dass es möglich ist, solche politische Filme zu machen. Er dreht ja sehr Low-Budget-Filme, er hat keine großen Teams und kann so ein bisschen unter dem Radar dann seine Filme machen. Aber dann kann das Regime offensichtlich doch noch zurückschlagen, wenn sie finden, dass seine Stimme vielleicht zu laut wird oder zu viel auch von anderen Menschen gehört wird und möglicherweise anstachelt in ihren Augen, also im Augen der Regierung.
Das ist ja immer die große Frage, was bringt dann eine Öffentlichkeit, die zum Beispiel die Berlinale ihm ja auch immer geboten hat? Also viele halten das für einen Schutz, aber was kann man denn jetzt in dieser Situation tun? Was tun Sie?
Das ist eine sehr gute Frage, muss ich zugeben, weil wir uns das heute auch den ganzen Tag gefragt haben, was wir konkret tun können. Wir werden natürlich nochmal mit dem Auswärtigen Amt auch Kontakt aufnehmen. Möglicherweise kann die Botschaft in Teheran etwas bewirken. Wir haben es immer von den Filmschaffenden so verstanden, dass ihnen diese Öffentlichkeit, diese Wahrnehmung einfach sehr wichtig ist, damit sie nicht ungehört, ungesehen in einer finsteren Ecke des Gefängnisses einfach vielleicht sterben oder also ihr Leben weiter darben. Es ist schon eine Hilfe, diese Öffentlichkeit. Aber natürlich kann es nicht bewirken, dass er aus dem Gefängnis herausgelassen wird. Und natürlich kann das Regime zeigen, die Öffentlichkeit schaut auf dich, aber du bleibst trotzdem im Gefängnis. Das ist mit Sicherheit ein zweischneidiges Schwert. Es ist wirklich schade, dass man nichts richtig tun kann. Also das ist schon sehr schwierig irgendwie. Wir hatten länger auch gesprochen mit Mani Tilger, auch jemand, der bei der Berlinale gewesen ist und noch im Iran lebt. Und der dieses zweischneidige Schwert auch nochmal so beschrieb, dass einerseits dadurch, dass so viel Öffentlichkeit auf eine Person gerichtet wird und diese Person trotzdem im Gefängnis bleibt, dann auch wieder die Wirkungslosigkeit einerseits da ist. Er hat aber auch gesagt, würde man diese Aufmerksamkeit nicht haben, würde man vielleicht sehr schnell einfach tatsächlich ganz verschwinden. Also er hat das doch als, wie soll ich das sagen, als Mittel gesehen, dass jemand nicht einfach so aus dem Weg geschaffen wird. Das kann ich auch nur hoffen, dass das auch Herrn Panahi jetzt nicht passiert.
Die Berlinale Geschäftsführerin Mariette Riesenbeek über den Hungerstreik von Jafar Panahi. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Mitte Januar 2022 ging sie los, die Diskussion um die Documenta 15, also vor gut einem Jahr. Und die Antisemitismusvorwürfe, die begleiteten ja dann auch die gesamte Kunstschau. Vieles drehte sich im Kreise, die Fronten verhärteten zunehmend und am Ende wünschte man sich bei diesem Streit, dass man wenigstens irgendetwas daraus für die Zukunft lernen würde, die Sache vielleicht nochmal mit kühlerem Kopf betrachtet werden kann. Und es wird tatsächlich nachbereitet. Im Jüdischen Museum in Frankfurt gab es vergangene Woche eine Diskussionsrunde und in Hamburg wurde an der HFBK gestern und heute über die Documenta 15 diskutiert bei einem international besetzten Symposium. Axel Schröder war für uns dabei. 2 Tage Diskussion in Hamburg. Axel Schröder, wo ja Ruhan Krupa-Mitglieder derzeit eine Gastprofessur haben. Auch das war ja heiß diskutiert. Die beiden waren doch sicher auch auf dem Podium, oder?
Ja, Iswanto Hartono und Reza Afisina waren mit dabei, genauso wie der israelische Soziologe Nathan Schneider, die Historikerin Miriam Rürup und ihr Hamburger Kollege Jürgen Zimmerer. Meron Mendel, der hat gestern schon mitdiskutiert und mit dabei war natürlich auch der Präsident der HFBK, Martin Köttering. Und es waren 300 bis 400 Gäste im Publikum dabei. Die Aula der HFBK, die hat gar nicht ausgereicht, um all diesen Menschen Platz zu bieten. Also war auch in der Halle davor, waren noch Stühle aufgestellt. Auch da saßen Menschen und konnten dann über einen Flachbildfernseher die Debatte verfolgen.
Also sehr großes Interesse, ja?
Ein Rieseninteresse. Damit hat, glaube ich, auch die HFBK gar nicht gerechnet.
War es denn jetzt mit etwas Distanz ein gegenseitiges Zuhören oder doch wieder so, dass man sich hinter seiner Position verschanzt hat?
Naja, sowohl als auch. Es gab Diskussionsrunden, da gab es wütende Zwischenrufe, aber tatsächlich haben, das war mein Eindruck, alle Beteiligten schon sehr genau dem anderen zugehört. Und ich fand bemerkenswert, dass gerade vom Publikum auch immer wieder genau danach gehakt wurde, wo eben dieser Antisemitismusvorwurf gegen die Documenta 15 besonders greifbar wird. Da erinnern wir uns an den Aufschrei über dieses große Plakat, die große Malerei People's Justice. Darauf war ja zu sehen in einem winzigen Ausschnitt dieses Gesamtbildes. Ein Mensch mit Hakennase, mit Reißzähnen, dazu noch SS-Runen auf dem Hut. Und genau um diesen kleinen Ausschnitt aus diesem Bild ging es auch hier in Hamburg über weite Strecken, beziehungsweise auch um die Frage natürlich direkt an Iswanto Hartono und Reza Afisina von Ruhan Krupa, ob das eben nicht eindeutig antisemitisch gelesen werden muss. Ob das nicht dann viele Menschen tief verstören muss. Und die Antwort der beiden, das hat mich ein bisschen gewundert, die kam auch hier in Hamburg auf dem Symposium eben nicht wie aus der Pistole geschossen, sondern erst nach einigem Zögern, nach Erklärung, warum es eben einen Unterschied macht, dass dieser Bildausschnitt von indonesischen Künstlern gemalt wurde. Sie haben beide gesagt, ja, das muss antisemitisch gelesen werden, das verstehen wir. Aber dieses Zögern der beiden, das ist nicht nur mir, sondern das ist auch dem HFBK-Präsidenten Martin Köttering aufgefallen.
Ich glaube, dass der Eindruck richtig ist, dass sie sich mit der Thematik schwer tun und dass sie sich aber auch mit den Erwartungshaltungen, die wir an reflektierende Intellektuelle herantragen, denen nicht wirklich entsprechen. Das sind eben auch Künstler, die noch einen anderen Umgang damit haben. Das muss man, glaube ich, noch mit einkalkulieren.
Ja, und es gab aber, wie auch schon in der Vergangenheit, muss man ja sagen, auch hier in Hamburg eine Entschuldigung der beiden an alle, deren Gefühle durch diese Darstellung verletzt wurde. Und eine Stärke des Symposiums war in meinen Augen auch, dass eben darüber diskutiert wurde, ob ein hierzulande klar antisemitisch gelesenes Werk vielleicht in einem Kontext entstanden ist, der dann doch ein anderer ist. Ich fand interessant, wie das die Historikerin Miriam Rürup auf den Punkt gebracht hat.
So wie wir zunächst den Antisemitismus aus Deutschland exportiert haben in quasi alle Welt, haben wir als nächstes dann vielleicht eben antisemitische Stereotype und Bilder so exportiert, dass sie von der antisemitischen Herkunft möglicherweise in einem anderen Kontext gar nicht mehr als solche erkannt werden oder nicht als solche gemeint sind. Was aber nicht heißt, dass sie nicht trotzdem antisemitisch wirken können. Das ist ja das Problem.
Ja, also man merkt, tatsächlich lohnt sich also, dem anderen zuzuhören, auch wenn man sehr, sehr konträre Meinungen hat. Mhm.
Gab es denn neue Aspekte oder Einsichten auf das, was da bei der Documenta passiert ist?
Na, mir war zum Beispiel nicht bewusst, dass schon die ersten Ausgaben der Documenta antisemitische Aspekte hatten. Dass dort zum Beispiel jüdische oder israelische Künstlerinnen und Künstler außen vorgeblieben sind. Und was ich spannend fand, war die Perspektive derjenigen, die da eben sozusagen im Feuer standen, auch diesmal in Hamburg in diesen letzten beiden Tagen. Ich habe Iswanto Hartono gefragt, wie er diese Debatte empfindet, und er sagt dazu Folgendes.
Kind of Tribunal, ne?
Er empfindet schon diese ganze Debatte als eine Art Tribunal. Da geht es um schuldig oder nicht schuldig. Und man sei halt automatisch immer in dieser Position als Künstler in dieser Debatte, dass man sich eben verteidigen muss. Und das ist ein Punkt, den hat auch Miriam Rürup kritisiert. Wenn also sozusagen der europäische Blickwinkel dazu führt, dass wir einen allzu paternalistischen Umgang dann mit diesem Künstlerkollektiv haben, das macht dann so eine Diskussion schwierig. Aber bei all diesen ganzen Meinungsverschiedenheiten, die auch hier in Hamburg zutage getreten sind, nochmal, gab es doch einen Konsens unter allen Beteiligten, und den hat der Hamburger Historiker Jürgen Zimmerer sehr schön auf den Punkt gebracht.
Das ist eine sehr wichtige Debatte. Das hätte eigentlich letztes Jahr sein müssen. Es zeigt ja, also ist mein Eindruck, dass man miteinander reden kann. Das ist schon ein großer Fortschritt und sich eigentlich auch austauschen kann. Und dass es zu diesem Miteinander reden auch gar keine Alternative gibt.
Ja, und das war eben ein Punkt, über den Einigkeit herrschte. Das ist etwas, wo zukünftige Kuratorinnen oder Kuratoren einer Documenta 16 dann durchaus von lernen können, gleich miteinander reden und vielleicht sogar im Vorfeld ein bisschen genauer hinschauen.
Hm. Axel Schröder über ein Symposium zur Kontroverse um die Documenta 15, die anscheinend ohne weiteres so nicht aufzulösen ist. Man wird wahrscheinlich noch viel miteinander reden müssen. Dankeschön Ihnen für das Gespräch.
Gerne.
Gestern bei Fazit haben wir das folgende Thema schon mal kurz touchiert. Das Skulpturenmuseum der Stadt Marl ist in Gefahr, so sehen es zumindest die Unterzeichner eines offenen Briefes der Ruhrkunstmuseen. Momentan ist dieses Skulpturenmuseum in einem Provisorium untergebracht, in einer Schule. Der frühere Standort war hingegen so etwas wie ein architektonisches Aushängeschild der Stadt. Es befand sich nämlich im Gebäude des Rathauses Marl aus den 1950er Jahren. Dorthin wird das Skulpturenmuseum nicht zurückziehen. Es soll ein neues Domizil bekommen, sollte muss man vielleicht sagen, denn dafür wurden jetzt die Gelder nicht genehmigt. Peter Gorschlüter, Direktor des Museum Folkwang in Essen, ist am Telefon, Mitinitiator des offenen Briefs. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Gorschlüter, gab es denn schon Reaktionen auf diesen offenen Brief von Ihnen?
Der Brief ist jetzt seit knapp 2 Tagen öffentlich. Wir verfolgen das in den Medien, dass durchaus die Politik der Stadt Mahl das zur Kenntnis genommen hat, sich auch schon über die Medien und auch die sozialen Medien dazu geäußert hat. Dazu muss man wissen, es gab jetzt nur eine knappe Mehrheit, die die Kostensteigerungen, die verbunden sind mit diesem neuen Domizil, nicht mittragen möchte. Andererseits gibt es einen Bürgermeister und auch eine Kulturdezernentin, die sehr wohl an dieser Umsetzung der ursprünglichen Pläne festhalten. Insofern ist da eine knappe Pattsituation zurzeit.
Okay. Ja, was bedeutet es denn, so eine Pattsituation? Was bedeutet es, wenn ein Stadtrat benötigte Gelder nicht genehmigt? Es sind, glaube ich, in diesem Fall 15 Millionen Euro. Bedeutet es dann schnell das Ende eines Museums?
Das ist tatsächlich die Gefahr, die wir jetzt sehen. Und insofern ist dieser Vorgang auch meines Wissens einmalig bisher in der deutschen Museumslandschaft. Man entscheidet, einem Museum ein neues Domizil zu geben. Die Entscheidung geht zurück auf 2020. Es muss aus dem jetzigen Domizil im Rathaus Mahl raus. Es muss temporär in einen anderen Raum. Und kaum ist es umgezogen in diesen temporären Raum, verkündet der Stadtrat, dass jetzt die Kosten für das eigentliche neue Domizil, die Mehrkosten, nicht mehr zu tragen sind. Damit ist die Zukunft des Museums tatsächlich sehr ungewiss.
Was war denn eigentlich der Plan? Also man hat da ein stadtwichtiges Museum, zumal noch in einer, würde ich sagen, sensationellen Architektur ursprünglich untergebracht. Das kann man ja nicht einfach streichen. Also das kann ja eigentlich keine Stadtverwaltung und keine Stadtpolitik wollen.
Das sehen wir als Verbund der Ruhrkunstmuseen auch so, aber tatsächlich steht das jetzt zur Debatte, denn wenn diese Mehrkosten, man spricht hier zwischen 7 und 10 Millionen Euro durch Baukostenerhöhungen, die in dieser Zeit ja alle treffen, wenn die nicht genehmigt werden, dann können auch die bereits bewilligten Fördergelder von Bund und Land nicht mehr abgerufen werden. Dann kann dieses neue Projekt, das Marschall 66 genannt wird, in einer ehemaligen Volks- und Hauptschule von dem berühmten Architekt Gunter Marschall erbaut ursprünglich, dort einziehen sollen, nicht mehr realisiert werden. Und dann hat das Museum tatsächlich kein Domizil mehr. Und dann ist fraglich, ob es eine Zukunft hat.
Würden Sie denn sagen, dass dieser Ort Marschall 66 diesem alten Skulpturenmuseum ebenbürtig ist? Ist das ein guter Ort für ein Skulpturenmuseum?
Soweit ich das den Aussagen des Direktors des Skulpturenmuseums Mahl, Georg Elben, entnehme, ist das wohl so. Es soll dort nicht nur das Museum einziehen, sondern auch die Stadtbibliothek. Es ist ein größerer Gebäudekomplex, auch mit einem großen Innenhof, sodass dieses Wechselspiel von innen und außen, was Sie eben ansprachen, was so wichtig ist, weil Mahl Skulpturen im öffentlichen Raum steht, dass das dort wohl sehr gut sich umsetzen ließe. Insofern tatsächlich ein sehr geeigneter Ort ist, zumal er auch sehr im Zentrum der Stadt liegt.
Wie würden Sie denn die Bedeutung dieses Skulpturenmuseums über die Stadtgrenzen von Mahl beschreiben? Ist es ein wichtiges, ein einmaliges Museum?
Es hat eine herausragende Sammlung von Skulpturen der klassischen Moderne, von Auguste Rodin, Max Ernst, Alberto Giacometti. Das ist zunächst mal der Grundstock und macht die Sammlung auch so bedeutend. Es hat aber auch in den jetzt knapp 40 Jahren seines Bestehens in Mahl den Sprung geschafft in die zeitgenössische, insbesondere in die Richtung Videokunst, zuletzt auch in die Soundart, also sich auch neuen künstlerischen Formen gewidmet und damit tatsächlich einen Ruf erlangt, der erstens weit über die Grenzen Mahls, aber auch weit über die Grenzen der Region reicht.
So, und was müsste jetzt passieren? Also wo könnte denn Geld noch herkommen?
Da fragen Sie mich jetzt zu viel. Ich weiß, in den ursprünglichen ca. 15 Millionen Euro Baukosten, die vorgesehen waren, davon waren knapp etwas mehr als 2/3 von Bund und Land finanziert. Also eine sehr, sehr hohe Förderquote, muss man sagen, heute auch für eine Kommune. Jetzt spricht man von eben 7 bis 10 Millionen Euro Mehrkosten. Wie weit sich die bisherigen Träger darüber verständigen können oder es an der Stadt Mahl liegt, dieses Geld zusammenzutragen, das entzieht sich meiner Kenntnis.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Bettina Ritter.
8 Schweizer Museen wollen mit Nigeria über 50 aus Benin stammende Raubkunstobjekte beraten. Denkbar sei, das Eigentum zu übertragen. Das könnte sowohl die Rückführung nach Nigeria als auch die Umwandlung in eine Dauerleihgabe bedeuten, hieß es. Die 8 Schweizer Museen haben insgesamt 96 Objekte aus Benin identifiziert. Gut die Hälfte dürfte mit Sicherheit oder sehr wahrscheinlich aus dem Raubzug britischer Truppen 1897 stammen. Die Truppen hatten die Hauptstadt von Benin gestürmt, den Königspalast geplündert und dann niedergebrannt. Sie sollen 10.000 Objekte mitgenommen haben. Die Düsseldorfer Kunstakademie kann im 250. Jahr ihres Bestehens einen wichtigen Neuzugang als eine Art Heimkehr verzeichnen. Das Bronzerelief »Frau mit Rindern« von Ewald Mataré hängt seit gestern in der Aula der Kunstakademie. Das sagte deren kommissarischer Leiter Johannes Misok. Das Relief ist 268 Kilo schwer. Die Dauerleihgabe der neuen Nationalgalerie Berlin war zuvor 45 Jahre lang im Europäischen Gerichtshof in Luxemburg zu sehen. 1933 hatten die Nazis Ewald Mataré gemeinsam mit Paul Klee als Dozenten der Akademie entlassen. Nach dem Zweiten Weltkrieg leitete Mataré dort die Bildhauerklasse. Einer seiner Schüler war Josef Beuys. Das Günter-Grass-Haus in Lübeck hat den letzten großen Prosatext des Literaturnobelpreisträgers erworben. In dem Text Grimms Wörter erzählt Grass die Entstehungsgeschichte des deutschen Wörterbuchs. Jakob und Wilhelm Grimm hatten es 1838 begonnen. Das Schaffen der Brüder Grimm ziehe sich durch das Gesamtwerk von Grass, sagte Museumsleiter Tomsa. Auszüge aus dem Text sollen in kommenden Ausstellungen integriert werden. Der Holocaust-Überlebende Sali Perel, bekannt als Hitlerjunge Salomon, ist tot. Er starb im Alter von 97 Jahren in seinem Haus in Israel, wie die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem mitteilte. International bekannt wurde der gebürtige Deutsche durch seine Autobiografie »Ich war Hitlerjunge Salomon«. Das Buch war 1990 auch Grundlage für einen mehrfach prämierten Film der Regisseurin Agnieszka Holland. Perel wurde 1925 in Peine bei Braunschweig geboren. Er überlebte den Holocaust, indem er die Identität eines damals sogenannten Volksdeutschen annahm. Nach dem Zweiten Weltkrieg wanderte Perel ins heutige Israel aus. 1999 erhielt er für seine Bemühungen um die deutsch-israelische Verständigung das Bundesverdienstkreuz.
5 Tage lang wird jetzt wieder im Stuttgarter Theaterhaus der Neuen Musik gefrönt. Es ist manchmal mit 3 oder sogar 4 Aufführungen pro Tag. Uraufführungen meistens, die man im Anschluss sogar als Stream im Netz noch finden kann. Für Liebhaber des zeitgenössischen Musiktheaters also ja ein Must. Und für andere vielleicht wenigstens eine Inspiration. Am heutigen zweiten Tag stand Philoktet auf dem Programm nach den Dramen von Sophokles, Heiner Müller und André Gide. Sicher ein Höhepunkt des Festivals, komponiert von Samir Odeh Tamimi, der beim Festival in Aix-en-Provence zuletzt eindrückliche Spuren hinterlassen hat. Heute Abend klang das so.
Αλίμονο ο δύσυχος τη μαύρη αρρώστια μου την ξαρρύτη όμως τώρα να μην με παρατήσετε μονάχα.
Jörn Florian Fuchs war für uns bei dieser Uraufführung. Herr Fuchs, das bewegt sich zumindest an dieser Stelle, die wir da gerade gehört haben, ja so irgendwo zwischen Gesang und Sprechen. Steht das für die Komposition von diesem Samir Odeh Tamimi?
Ja, und das kann man vorwegnehmen, auch für das ganze Projekt, auch für die szenische Umgestaltung, für alles, was da heute Abend passiert. Es ist ein rituelles Musiktheater, das diese tragische Geschichte von Philoktet, der ist ja auf einer Insel dort zurückgelassen worden, weil er eine Wunde hat und diese Wunde, die riecht nicht so gerade mal gut und deswegen wurde er dort ausgesetzt. Aber er hat eine Wunderwaffe, nämlich so einen speziellen Bogen, mit dem er also Pfeil und Bogen, mit dem er also Wunder vollbringen kann. Und deswegen kommen also nun Odysseus und Neoptolemos auf diese Insel und versuchen ihm diesen Bogen abzuluxen, was auch kurzzeitig dann mal gelingt. Am Ende geht es hier sehr tragisch aus, wird getötet. Und da sind eben Fragen der Einsamkeit, es sind Fragen der Identität, wozu gehöre ich? Das ist vor allen Dingen in der Andregide-Variante ganz wichtig, nämlich die Einsamkeit auch durchaus nicht nur negativ zu konnotieren, die Autonomie gleichsam des Subjekts, das spielt da eine Rolle. Bei Hannah Müller geht's ins Gesellschaftliche und beim alten Sophokles hat es dann eben doch eine sehr raue Archaik. Und das spiegelt sich wieder vor allen Dingen, wenn wir es gerade gehört haben, komme ich dazu zunächst, in der Musik. Odi Tamimi, er verwendet überwiegend griechische Sprache, aber nicht nur neugriechische Sprache, aber nicht nur das, sondern auch Fantasielaute. Manchmal versuchen die, oder ist natürlich auskomponiert, aber versuchen wirklich die Protagonisten zu einer Sprache, zum Gesang zu finden. Und dieses Tasten, dieses sich die Sprache erkämpfen, das erleben wir an diesem Abend. Gerade gehört bei Daniel Gloger in der Titelpartie. Und auch bei den Instrumentalistinnen und Instrumentalisten wird zum Teil ins Leere gestrichen. Man sieht Streicher, die tun so, als ob sie streichen. Mhm. Und dann erst kommt der erste Klang. Also es ist auch immer ein Tasten und ein Versuchen, sich eben eine Klangwelt in diesem Fall zu erfinden, zu erschaffen.
Ja, das hört sich konzeptionell total stark an, aber hält man das auch aus?
Ja, man muss sich drauf einlassen. Das ist eine gute Stunde. Es ist sehr auf den Punkt alles und die Temperatur ist meistens ziemlich hoch. Es geht durchaus eben dort so ruppig zu, wie wir das gehört haben, mit wenigen ruhigen Momenten. Odi Tamimi, er ist auch bildender Künstler. Es gibt dort ein paar Bilder von ihm auf der Bühne zu sehen, auch Steinskulpturen. Das Ganze ist eher so eine Art Installation und bewegt sich auch da wirklich zwischen verschiedensten Genres. Es ist auch keine richtige Oper. Es hat auch irgendwie etwas von einem Oratorium, aber auch wieder nicht. Wirklich ein Zwitterwesen, aber eine große Präsenz dieser Akteure auf der Bühne, die dann zum Teil auch oder überwiegend aus den Noten singen. Das heißt, diese Texte und diese Noten jetzt nicht für diese Aufführung heute alle auswendig gelernt haben, das wahrscheinlich auch gar nicht konnten, sodass man auch so eine Art Konzertsituation hat, dass man eben ganz normal als Publikum auf diese Konzertsituation blickt und plötzlich gibt's dann doch eben kleinere szenische Aktionen und eben auch diesen Philoktet, der mit seiner Waffe wie so ein Fremdkörper ganz weiß gekleidet da umher streift und das zum Beispiel diese Wunde, ja, dieses
die
Extreme. Ja, die man kann die riechen in dem Sinne, dass man sie hört. Das ist eine Kontrabassklarinette, die hier zum Einsatz kommt, die so einen ganz schweren, dumpfen Sound hat und einmal hinkt auch der Klarinettist mit seinem Instrument gleichsam dem Philoktet hinterher. Also auch das, diese Geschichte hat Odi Tamimi, finde ich, sehr, sehr gut wirklich umgesetzt.
Was ist das denn für ein Künstler? Also er hat ja alles gemacht. Er hat das Bühnenbild gemacht, er hat den Text geschrieben und die Musik. Er kann alles. Ja?
Er kann alles. Das ist ein Libretto, muss man noch erwähnen, von Claudia Perez Iniesta. Die hat auch eben diese arabische Apokalypse in Aix-en-Provence mit ihm vor 2 Jahren schon realisiert. Das war im Grunde auch so eine Mischung aus verschiedenen Formen. Da ging es eben um Texte von Edel Adnan und da wurde in Aix nun mit größerem Aufwand, nämlich mit großen Videoprojektionen gearbeitet. Hier taucht das auch wieder auf. Also man hat den Eindruck, dass es da schon um ein Gesamtkunstwerk geht, das aber nicht auf reine Überwältigung oder irgendwie jetzt auf visuelle Effekte gar setzt, obwohl es hier zum Beispiel, es geht auch um Insekten, um Bienen, die hört man dann vertont, gleichsam versummt und dann gibt es wieder Insekten, die auftauchen, die nur als Videoprojektionen auftreten hier, also eine Mischung aus allen möglichen Elementen. Es ist ganz gut, wenn man nur in ganz groben Zügen, wie ich das gesagt habe, diese Geschichte von Philoktet kennt, dann hat man viel davon, auch wenn man die Texte zum Teil auch gar nicht verstehen soll. Es wird also nur Stück für Stück übertitelt, auch nicht alles wörtlich. Teilweise hat man dann das Neugriechische oder halt eine Fantasiesprache. Man muss sich auf diesen Sound letztendlich einfach einlassen. Und da sind ja hier die neuen Vokalsolisten Stuttgart dabei und das Safran-Ensemble, die also alle auch wirklich zwischen der normalen Tätigkeit, in Anführungszeichen, des Spielens einer neuen Partitur und des szenischen Agierens Aufgaben haben. Und das steht schon paradigmatisch auch für dieses Eklat-Festival, das also versucht, wirklich diese genreüberschreitenden Dinge zu realisieren und immer Neuland zu betreten. Und der Odi Tamimi ist dafür eigentlich ein Paradebeispiel, wirklich auch ein gelungenes Beispiel.
Jörn Florian Fuchs über die Philoktet-Uraufführung beim Eklat Festival in Stuttgart. Blumen sind in der Kunstgeschichte zwar immer mal wieder aufgetaucht, in unzähligen Stillleben berühmter Maler zum Beispiel, im Impressionismus, im Art Deco und Jugendstil, aber schnell landete die Beschäftigung mit dem Floralen dann auch in der Schublade des, naja, dekorativen, lieblichen oder sogar des Kitsch. Dabei ist das Thema uralt, taucht auch schon im Altertum auf und ist eben auch nie versiegt, wie die Ausstellung Flowers Forever in der Kunsthalle München zeigt, eine Reise durch die Kulturgeschichte der Blume, bebildert mit Werken von Bruegel bis Gursky, aber auch mit naturwissenschaftlichen Objekten, Mode und Design. Michael Watzke war für Fazit dort.
Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben?
Ganz klar, in der Kunsthalle München. Da beginnt morgen Flowers Forever, Blumen in Kunst und Kultur. Eine Ausstellung, bei deren Konzeption Kunsthalle-Direktor Roger Diederen ursprünglich befürchtete.
Blumen, das ist doch ein bisschen langweilig.
Es blüht die Gefahr, dass in der Hypo-Kunsthalle ein bunter Strauß floraler Dekorationskunst wächst. Und tatsächlich lässt der erste Ausstellungsraum von Flowers Forever eine museale Landesgartenschau befürchten. Blumen sind für Mensch und Natur von immenser Bedeutung, steht da zwischen üppigen Bilderbouquets. Da könnte man auch gleich Heintje singen lassen. Doch lässt man sich davon nicht schrecken und weiter durch die Ausstellung treiben, so wandelt sich das Blatt. Und plötzlich steht man staunend in Extra Natural, einer interaktiven Installation des mexikanischen Multimedia-Künstlers Miguel Chevalier. Ausstellungskuratorin Franziska Stöhr rudert mit den Armen, um zu zeigen, wie bunte Bildschirmblumen auf Bewegung reagieren.
Wir stehen vor einer großen Projektionswand. Der Künstler beschäftigt sich viel mit dem Verhältnis von Mensch und Natur, der Künstlichkeit der Natur. Wir sagen ja oft, Blumen sind so schön, doch natürlich ist eigentlich an den wenigsten Stellen noch etwas. Er arbeitet mit einem Algorithmus, der diese Blumen kontinuierlich künstlich erfindet sozusagen. Und wenn die Menschen hier durch den Raum gehen, richten sich die Blumen nach den Menschen. Sie folgen ihnen über Bewegungssensoren. Und hier thematisiert der Künstler, ob wir vielleicht eigentlich ja auch die Themen wie Natürlichkeit und Künstlichkeit neu definieren müssen.
Sind diese Blumen künstlich? Natürlich, natürlich, natürlich künstlich. Die Ausstellung Flowers Forever beleuchtet kritisch, was der Mensch mit und aus Blumen macht. Eine großformatige, von Künstler Andreas Gursky nachbearbeitete Fotografie zeigt Tulpenfelder, auf denen Blumen industriell heranwachsen. Dass wir Rosen vom Äquator heranfliegen lassen, zu einem Spottpreis, aber hohen ökologischen Kosten, auch das thematisiert die Ausstellung. Blumen in der Politik, Blumen in der Mode, Blumen in der Medizin. Kuratorin Franziska Stöhr lässt keinen Aspekt aus.
Natürlich wollten wir vermeiden, dass es repetitiv wird. Wir haben 1200 Quadratmeter hier in der Ausstellung zu bespielen. Und so haben wir einen thematischen Rundgang geschaffen. Es gibt eine besonders große Varianz von Objekten. Es gibt Malerei, Fotografie, Grafik. Es gibt interaktive Installationen, eine Augmented Reality. Es gibt Porzellan. Es gibt ganz fantastische Kabinette. Es gibt Tapisserien. Es gibt Tapeten. Es gibt Mode.
Blumen, soweit das Auge reicht. Manchmal riecht man sie sogar in Parfümflakons und einem aus unzähligen Pflanzen geflochtenen Trockenblumenstrauß, der von der Decke hängt.
Wir sind unter einem ganz fantastischen Blütenkelch. Die Arbeit ist von einer britischen Künstlerin, Rebecca Lewis Law. Die Künstlerin arbeitet immer mit getrockneten Blumen und wir haben zusammen mit ihr die Münchnerinnen und Münchner und die Menschen aus der Umgebung eingeladen, für uns Blumen zu sammeln und zu trocknen. Und aus mehr als 100.000 Blumen hat die Künstlerin hier eine Installation geschaffen, mit der Hilfe von 180 Freiwilligen, die mit uns diese Blumen gebunden haben.
Die Qualität der Ausstellung Flowers Forever liegt im Blick hinter die Schönheit der Blumen. In einem komplett gelben Raum steht nur eine Pflanze, der wunderschöne Pfauenstrauch. Man bewundert ihn und liest dann, dass diese Blume vergewaltigten Sklavinnen in Surinam als Abtreibungs- und Verhütungsmittel diente. Plötzlich erscheint das Kunstwerk von Kabwani Kiwanga in einem ganz anderen Licht.
Die Raumfarbe ist auch von der Künstlerin festgelegt und es geht um diese Idee des gleißenden Sonnenlichtes. Also sie gibt dieser brutalen Geschichte wirklich Raum, sie beleuchtet sie und es ist aber ja auch ein Gelb, was ein bisschen unangenehm ist. Also es blendet schon auch wirklich und sie konfrontiert uns damit eigentlich mit dieser Geschichte.
In solchen Momenten ist Flowers Forever dekorativ und dekonstruktivistisch zugleich. Kuratorin Franziska Stöhr wandelt mit der Blumenschau auf einem schmalen Grat. Die letzte Ausstellung, J.R. Chronicles, lockte sensationelle 135.000 Besucher in die Hypo-Kunsthalle. Sollten die Blumen darüber noch hinauswachsen?
Dann bin ich sehr glücklich, auf jeden Fall, denn ich glaube, was wir mit dieser Ausstellung natürlich versuchen, wie generell in der Kunsthalle, dass wir ein sehr breites Publikum erreichen wollen. Wir versuchen, die Ausstellungen so zu gestalten, dass man mit Vergnügen durchgehen kann, aber auch, dass jemand, der sich wirklich intensiv einlesen will, hier auch 3 Stunden verbringen kann. Es gibt zu fast jedem Objekt erläuternde Texte, die auch sicherlich an manchen Stellen notwendig sind, um genau zu erklären, warum die Objekte in der Ausstellung sind, denn jedes einzelne hat seine ganz definitive Begründung.
Und so verlässt man Flowers Forever mit einem weiteren Blumenlied auf den Lippen, diesmal von Udo Jürgens.
Vielen Dank für die Blumen, vielen Dank, wie lieb von dir.
Flowers Forever, eine Ausstellung in der Kunsthalle München, über die Michael Watzke berichtete, und zu sehen ist sie bis zum 27. August. Seit 23.35 Uhr läuft in der ARD eine Konkurrenzveranstaltung zu unserem geliebten Fazitmagazin, und zwar die erste Ausgabe von Reschke Fernsehen, einem neuen Late-Night-Format mit Anja Reschke, bekannt bislang als erfahrene und mit Preisen ausgezeichnete Politjournalistin, die das Magazin Panorama moderierte. Jetzt hat sie das Genre gewechselt. Die Sendung wurde angekündigt als sogenannte Rechercheshow, eine Verbindung von Journalismus und Entertainment, mit einem Sendungsnamen, um den es ja in den letzten Tagen schon ein bisschen Aufregung gab, Timur Gökçe. Das hat mit der AfD zu tun.
Ja, richtig. Genauer gesagt hat es mit Alexander Gauland zu tun, denn der war damals im Januar 2016 auch zusammen mit Anja Reschke in der Sendung Hart aber fair in der ARD. Und das Thema damals waren Flüchtlinge, und er hat damals dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk vorgeworfen, dass sie Propaganda pro Flüchtlinge machen würden. Und deswegen sein hartes Urteil, das sei ja alles Reschke-Fernsehen. Mhm. Und diesen Urteil haben quasi die MacherInnen der Sendung als Aufhänger und auch als Namen genommen, der dann auch im Jingle vorkommt.
Also der Versuch von Ironie, könnte man sagen. Ein erster Versuch von
Richtig.
Ironie. Was ist es denn für eine Late-Night-Show?
Also Sie haben es ja schon gesagt, sie wird als Show verkauft, soll aber laut eigener Aussage von Anja Reschke knallharter Journalismus sein. Die Show hat verschiedene Elemente. Die NDR Big Band, das ist eine Liveband, die mit dem Studio sitzt, die begleitet die Show. Und ansonsten gibt es noch so Videoschnipsel, die sind teilweise von PolitikerInnen, die sollen lustig sein und werden eingespielt. Oder es sind auch Videoschnipsel von ExpertInnen, die auf die Fragen, die Anja Reschke in der Sendung aufwirft, beantworten. Und dann gibt es noch in der Sendung oder in der ersten Folge einen Sketch, also sozusagen so einen Außeneinsatz, wo ein Comedian dann auf der Straße eine Umfrage hält und die Leute, die befragt werden, ja, teilweise witzige Antworten geben. Und dann werden noch Grafiken gezeigt und eingeblendet, die sozusagen das knallhart Recherchierte, sage ich mal, grafisch darstellen sollen. Mhm. Und für mich hat das alles, ehrlich gesagt, so einen Eindruck, als wenn das eine Mischung aus dem ZDF-Magazin Royal und der Heute-Show wäre.
Ja, das kommt einem alles relativ bekannt vor, an formalen Mitteln, die da so aufgefahren werden, die Sie schildern. Thematisch haben die sich für die erste Folge jetzt Bayern vorgeknöpft, im Bereich politische Satire so ein, man könnte vielleicht sagen, All-Time-Favorite, und damit natürlich auch kein super aktuelles Thema, ne?
Ja, ich würde auch sagen, das ist so ein klassischer Evergreen tatsächlich. Also ich kann mir nur vorstellen, vielleicht haben sich die MacherInnen der Sendung gedacht, okay, für die erste Folge nehmen wir ein sicheres, ein relativ zeitloses Thema, was auch sehr ergiebig ist, aber natürlich schon sehr durchgekaut wurde. Und der Titel der ersten Folge ist somit Egoland Bayern, so zieht die CSU uns alle ab. Und so als Einstimmung gibt es quasi eine Videokollage von Wahlkampfauftritten von unter anderem Söder und Seehofer. Und ein Zitat kommt von Söder, das ist: Bayern ist Sprungbrett und Schutzschild, Bundesländer wie Berlin dagegen die Resterampe der Republik. Und das Wort Resterampe zieht sich wie so ein roter Faden durch die Sendung, weil Anja Reschke nimmt sozusagen die Position dieser Resterampe ein und führt dann als Resterampe durch die Sendung und thematisiert dann zum Beispiel die Situation der erneuerbaren Energien in Bayern und deckt quasi auf, dass Bayern gar nicht so gut dastünde, wie die bayerischen PolitikerInnen das behaupten. Dann geht es so ein bisschen um Trachten, dass das ja auch alles eine Konstruktion sei. In dem Moment outet sich Anja Reschke auch selber als Bayerin. Sie ist gebürtige Münchnerin und steht dann für die Sequenz in der Tracht im Studio. Dann geht es natürlich um die CSU selber nochmal. Da geht es dann um die Verkehrsminister, besonders Andi Scheuer, der ehemalige Verkehrsminister, kommt gar nicht gut bei weg. Und dann natürlich geht es auch um das Mautfiasko. Also ja, wie gesagt,
alte Sachen,
es ist kein neues Thema, es wurde sich schon oft dran abgearbeitet. Und das einzige witzige Element, so ein witziges Gimmick, ist tatsächlich, dass der ehemalige Ministerpräsident Günther Beckstein vorkommt in der Sendung. Und der wird sozusagen als murrender Zuschauer im heimischen Wohnzimmersessel dargestellt und kommentiert sozusagen die Sendung. Und das fand ich tatsächlich ein bisschen witzig. Mal gucken, ob der in den nächsten Folgen auch vorkommt.
Das heißt, das war witzig und der Rest nicht so sehr, oder?
Ja, also ich würde sagen, die Sendung hat leider mich nicht so sehr zum Lachen gebracht.
Anja Reschke als Late-Night-Talkerin, ist das ein Format, das zu ihr passt?
Ich schätze sie sehr in seriösen Formaten wie dem Panorama-Magazin, dem investigativen Magazin. Aber ich muss sagen, als Show-Hostess wirkt sie sympathisch, aber auch sehr ungewohnt eben. Und ich finde noch recht unpassend, also relativ steif und wirkte auch teilweise in diesem riesen, recht leeren Studio recht verloren. Aber ich würde sagen, die Sendung hat auf jeden Fall noch Luft nach oben und ich würde mir auf jeden Fall die zweite Folge auch nochmal anschauen.
Das sagt Timur Gökçe über das neue Late-Night-Format Reschke Fernsehen, läuft in diesen Minuten in der ARD und ist selbstverständlich auch in der Mediathek. Danke. Und wir schauen jetzt bei Fazit in die Feuilletons von morgen Freitag, den 3. Februar, und zwar mit Arno Ozesek.
Die Süddeutsche Zeitung befasst sich auf zwei kompletten Feuilletonseiten mit dem Verbot von Maxim Billers Roman Esra vor 20 Jahren. Da drängt sich natürlich eine monothematische Kulturpresseschau auf. Wir aber widerstehen tapfer und blicken zunächst in den Berliner Tagesspiegel. Der Hansa Verlag hat erstmals Auszüge aus den Tagebüchern Wilhelm Genazinos veröffentlicht. Der Traum des Beobachters heißt das Buch. Und aus diesem Anlass schreibt Gerrit Bartels: Eine der Maximen des 2018 verstorbenen Schriftstellers und Georg Büchner Preisträgers war, dass Glück nicht zum Leben dazugehöre. Auch nicht eine jederzeit verfügbare Lustigkeit. Immer gelte es, so Genazino, der herrschenden Glückssucht etwas entgegenzusetzen. Genau das taten nicht wenige seiner wunderbaren kleinen, zwar handlungsarmen, dafür umso beobachtungs- und gedankenreicheren Romane. Ihre Lektüre machte dann durchaus glücklich. Auch wenn es keine Rolle spielt, wir stimmen Bartels zu und zitieren aus seinem Artikel gern noch eine Notiz Genazinos, die vom Glück handelt. Glück ist, wenn mir etwas einfällt. Es ist ein wirkliches Glück, denn ich weiß nicht, wo es herkommt, wer es mir geschenkt hat, warum gerade ich es bekomme. Ebenfalls sehr schön, das Zitat, das die Tageszeitung in ihrer Gratulation zum 100. Geburtstag des Instituts für Sozialforschung in Frankfurt am Main per Fettdruck hervorhebt. Versuchen wir, was unmöglich erscheint, retten wir das Mögliche. Der Satz stammt von Alexandra Schauer, einer Mitarbeiterin des Instituts. Auf der nächsten Taz-Seite melden sich Luisa und Yannick zu Wort. Das sind die Klimaaktivisten, die wegen einer Straßenblockade jüngst vor Gericht erscheinen sollten, angeblich jedoch per Flugzeug nach Bali gedüst sind, wie Medien auf Medien ab berichtet wurde. Nun ist es aber so, schreiben Luisa und Yannick, dass wir momentan nicht auf Bali in der Sonne liegen und wir in unserem Leben dort auch noch nie waren. Wir haben unseren Prozess als Zeugin und Angeklagter tatsächlich nicht wahrgenommen, allerdings in Austausch mit dem Gericht. Wir befinden uns seit ziemlich genau 4 Monaten in Südostasien, gerade in Thailand. Stimmt, hierfür mussten wir auch ins Flugzeug steigen. Es folgt eine 4-spaltige Reflexion, warum die Anreise ohne Jet nicht zu realisieren war, verbunden mit der Forderung: Es muss aber auch Aufgabe der Politik sein, für das Klima schlechte Entscheidungen wie die unsere zu verhindern und in gute zu lenken. Unvergleichlich schlechter als Luisa und Yannick geht es Jafar Panahi. Der iranische Filmemacher wurde im letzten Sommer ins Evin-Gefängnis nahe Teheran geworfen. Vor diesem Hintergrund druckt die Tageszeitung Die Welt ein Statement Panahis ab, das seine Ehefrau veröffentlicht hat. Darin heißt es: Ich erkläre mit Nachdruck, dass ich aus Protest gegen das außergesetzliche und unmenschliche Verhalten des Justiz- und Sicherheitsapparates und gegen meine Geiselnahme seit dem Morgen des 2. Februar in einen Hungerstreik getreten bin. Ich werde mich bis zu meiner Freilassung weigern, zu essen, zu trinken und Medizin zu mir zu nehmen. Ich werde in diesem Zustand verbleiben, bis vielleicht mein lebloser Körper aus dem Gefängnis befreit wird. In Liebe für den Iran und die Menschen in meinem Land, Jafar Panahi. Um zu besagtem Fall Esra zu kommen, Nils Minkma feiert den einst inkriminierten Roman Maxim Billers in der SZ in höchsten Tönen. Esra ist der avantgardistische Einspruch gegen eine Instagram-kompatible Literatur, in der freundliche Menschen ihre und unsere Probleme in ansprechender Umgebung lösen. Esra weist in etwa die gleiche Ambition auf, die Welt zu verbessern, wie Wladimir Nabokovs Lolita. Gar nicht. Es geht hier um die Möglichkeit von Literatur. Eine solche Nichtgeschichte, außer Zank, Sex und sinnlosen Streifzügen durch Schwabing passiert nicht viel, in einen Roman zu verwandeln, den man aufgrund seiner literarischen Qualität nicht weglegen kann. Dass ein solches Werk damals vom Bundesverfassungsgericht aus dem Verkehr gezogen wurde, motiviert Heribert Prantl zu dem Urteil: Die Kunstfreiheit ist in Karlsruhe unterbelichtet. Haben Sie Lust, noch weiter zuzuhören? Das würde uns schmeicheln, klar, aber da wird nichts draus. Andererseits hören wir uns bald wieder. Insofern gilt, was die Taz titelt: Alles doch nur halb so wild.
Das war die Kulturpresseschau von Arno Orzesek. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören.